das Leben ist wahnsinnig schön, wenn ich weiß, dass es auch sehr dunkle Seiten hat. Und wenn ich das wahrnehme, ich muss ja nicht reingehen in diese dunklen Seiten. Ich halte mich für eine relativ sonnige Person, aber ich weiß, dass das da ist. Und deswegen kann ich das, was schön ist, umso mehr anerkennen oder wertschätzen.
Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
Wir alle wissen, dass unser Leben endlich ist. Und dennoch ist unsere Psyche ein Meister darin, genau das, solange es geht, zu verdrängen. Die meisten Menschen wollen sich nicht mit der eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen, weil es sich einfach nicht gut anfühlt. Und dennoch bekommen wir immer wieder den Spiegel vorgehalten, dass auch unsere Lebensuhr tickt. Vielleicht, weil wir realisieren, wow, ein Viertel oder gar die Hälfte meines Lebens ist schon rum. Habe ich gelebt? Oder weil wir eine Krankheit bekommen, die lebensbedrohlich ist und die alles ganz schnell vorbei sein lassen kann. Bei Katharina war das so. Die Journalistin und Schriftstellerin bekommt 2022 die Diagnose Hirntumor. So eine Diagnose lässt alles stillstehen. So stelle ich mir es zumindest vor. Keiner kann dir zu 100% sagen, ob die Therapien anschlagen werden und wie sich dein Leben danach gegebenenfalls verändern wird. Von einem auf den anderen Tag ist alles anders. Da mischen sich Ängste und Hoffnung, da ist eine Abhängigkeit zu den Ärzten und deren Kompetenz, da ist die große Frage von, wie geht es für mich weiter, wenn es für mich weitergeht. Ich will heute mit Katharina über ihren Umgang mit der Krankheit sprechen und wie es ihre Sicht auf ihr Leben verändert hat. Hallo Katharina, schön, dass du da bist.
Hi, freue mich, dass ich hier sein darf.
Wie geht's dir denn heute?
Mir geht's sehr, sehr gut. Ich bin gerade ein bisschen müde, aber das liegt nur daran, dass ich einfach viel zu viel mache. Okay. Grundsätzlich, also mein Leben ist wieder so, wie es immer war. So.
Das ist ja schon mal ein sehr gutes Zeichen.
Das stimmt, ja.
Wenn wir 3 Jahre zurückspulen zu der Diagnose, zu dem Tag, als du erfahren hast, dass du einen Hirntumor hast. Wie geht's dir da? Was fällt dir da als erstes ein?
Also die Diagnose an sich war ja ehrlich gesagt eine Erleichterung. Das Furchtbare oder das, was wahnsinnig anstrengend war, war ja alles das, was vorher passiert ist. Sie haben ja erst mal 8 Monate, hat keiner kapiert, was ich habe. Das war wahnsinnig anstrengend. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass ich irgendwann eine Diagnose kriege, damit ich wenigstens weiß, woran ich sterbe. Weil das war völlig klar, dass ich sterbe. Und dieses Nichtwissen, also dieses sich so langsam, aber sicher, also ich habe mich von Arzt zu Arzt bewegt und keiner hat was gefunden. Im Nachhinein ist das irgendwie erstaunlich, weil wenn man das mal alles summiert, wenn man das mal aufschreiben würde, dann ist das sozusagen die Einkaufsliste für einen Gehirntumor. Eigentlich sehr merkwürdig, dass das keiner verstanden hat. Aber man geht halt heutzutage von Spezialist zu Spezialist. Der Hausarzt war nicht gut genug. Dem habe ich damals irgendwann gesagt, ich habe jetzt seit 5 Monaten totale Sprachstörungen. Und ich rede, das wirst du gleich merken, wie ein Wasserfall. Also bei mir, ich bin wirklich sozusagen die geborene Plaudertasche. Und der sagte dann nur, naja, bei dem Tempo, wie Sie sprechen, ist es ja kein Wunder, da kommt Ihr Mund halt nicht mehr mit. Das war seine Antwort dazu, warum ich permanent gestottert habe und keine Sätze sinnvoll aneinander reihen konnte mehr und so weiter. Andere Ärzte haben, weil ich so unbeschreibliche Kopfschmerzen hatte, haben alle immer nur gesagt, naja, das wäre halt Migräne, die ich tatsächlich habe, seit ich 11 Jahre alt bin. Und Migräne könne sich ja auch mal verändern, was stimmt, aber irgendwie nicht logisch ist, weil sozusagen mit fortschreitender Vergreisung wird die Migräne normalerweise besser. Und die wurde immer schlimmer, immer schlimmer und keiner hat irgendwie rausfinden können, was da los war. Das heißt also, als ich dann die Diagnose kriegte, war ich schon monatelang im Krankenhaus und habe eigentlich jeden Tag nur gehofft, dass ich endlich eine Diagnose krieg. Und die Diagnose, als ich sie dann bekam, war auch ganz schön, weil die standen zu 8 an meinem Bett strahlend, weil sie jetzt endlich rausgefunden hatten, was ich hatte. Und mir dann zu sagen, das Blöde wäre nur, diese Form von Lymphom wäre so selten, dass man weder Erfahrung hätte noch eine Lösung. Von dieser Krankheit hätte es in den letzten 100 Jahren, hätten das 80 Leute gehabt und die wären alle tot. Also es gäbe leider auch keine Fallbeispiele. Sie wüssten also in Wirklichkeit nicht, was sie mit mir machen sollen. Und ich war so erschöpft, dass ich mir nur gedacht habe, ach, das schaffen sie schon. Und dann habe ich nach meinem iPad gegriffen und mir irgendein Hörbuch angehört, weil sehen konnte ich nichts mehr. Wenn man das so zusammenfasst, klingt es hart. Also eigentlich vielleicht härter, als es war, weil tatsächlich ist so irrsinnig viel passiert zwischendurch. Ich musste mich so wahnsinnig viel auseinandersetzen mit so vielen verschiedenen Dingen, dass man, also ich glaube sozusagen dieser Satz, dass das Leben an einem vorbeiläuft, wenn man sowas hört, so eine Diagnose, das war nicht so. Mir ist vorher so wahnsinnig viel passiert, dass ich nur dachte so, Gott sei Dank, jetzt wissen wir wenigstens, woran ich sterbe und dann ist bald auch mal Ruhe hier im Karton, so ungefähr.
Ja, verstehe.
Ich fand Sterben auch nicht so schlimm.
Okay, du fandst Sterben nicht so schlimm.
Mm-mm.
Wieso war das für dich nicht schlimm, dieser Gedanke?
Weil ich habe ja nun, seit ich irgendwie 4 Jahre alt bin, eine unendliche Menge von Haustieren um mich rum und habe, und ich, also früher war das so, dass man immer dachte, für Kinder sind Haustiere gut, weil sie daran zum Beispiel auch sterben lernen. Das muss man lernen als Kind. Es ist immer besser, es stirbt erstmal dein Meerschweinchen, bevor die Oma stirbt. Und noch viel besser, der Kanarienvogel stirbt, bevor die Mutter stirbt. Das heißt, ich habe immer gewusst, dass das Sterben zum Leben dazugehört. Und ich hatte nie das Gefühl, ich habe noch furchtbar viel verpasst. Ich habe so ein absurdes, wahnsinniges Leben geführt. Ich habe 1 Jahr als Cowgirl auf einer Ranch gearbeitet. Ich war in Australien, um für die australische Vogue zu schreiben, habe mich da gelangweilt, habe stattdessen dann, habe gekündigt und dann im Zoo Seehunde trainiert, 1 Jahr lang. Ich habe als Assistentin von einer Filmschauspielerin in New York gelebt. Ich habe Lisa Marie Presley interviewt. Also ich habe nie da gesessen und gedacht, also wenn ich dann 60 bin, kann ich endlich mal nach Malle fahren. Ich habe schon überall gewohnt, wo ich wohnen wollte. Ich habe jeden geliebt, den ich lieben wollte. Ich habe mir immer erlaubt, mein Leben lang habe ich mir erlaubt zu machen, was ich will. Und das hilft. Also deswegen hatte ich einfach nicht das Gefühl, shit, ich habe aber noch so viel offen, weil wir haben ja nicht unterschrieben, dass wir 87 werden müssen. Und die meisten 87-Jährigen, die ich kenne, denen geht es auch gar nicht so super, ehrlich gesagt. Und wir sind natürlich alle heutzutage so irre gut versorgt, dass eben dieses wahnsinnige Altwerden ist ja wirklich eine Option. Die war es ja früher nicht. Also früher war man einfach, wenn man Agatha Christie-Romane liest, dann waren die Frauen mit 40 kleine, unsichtbare Damen mit grauen Haaren und einer miserablen Brille.
Kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
Ich bin 60 und ich habe kein Problem mit meinem Alter, also gar nicht. Und ich habe auch kein Problem, angeflirtet zu werden nach wie vor und so weiter. Also das hat sich einfach total verschoben. Und für mich war sehr schwierig diese Zeit im Krankenhaus, weil ich halt so eine, ich bin halt so eine Outdoor-Person. Ich bin den ganzen Tag, ich war jetzt gerade 2 Stunden mit meinen Hunden im Wald. Und dieses nicht mehr aus dem Krankenhaus raus dürfen, weil A war Corona, B hatte ich nun mal, das war denen klar, dass ich irgendeine Krankheit habe, für die ich möglichst nicht angeatmet werden sollte, sozusagen. Also die wollten nicht, dass ich im Park bin und so. Ich weiß, dass meine Mutter mich oft nicht erreicht hat auf der Station und dann hat sie immer die Schwestern angerufen und hat gesagt, wo ist meine Tochter? Im true preußischen Stil. Und die haben dann gesagt, das wissen wir doch nicht, die ist wahrscheinlich draußen, wo ich nicht hin durfte. Aber ich konnte das nicht mehr aushalten im Dreibettzimmer mit diesen blassgelb gestrichenen Wänden und diesem Linoleumboden. Ich musste einfach raus zwischendurch. Und das war das Schlimme. Deswegen kaum war ich wieder zu Hause. Also es haben diese Ärzte auch wirklich hervorragend erkannt. Die haben sehr schnell begriffen, dass sie mich rauslassen müssen, dass ich ambulant diese Chemos machen muss. Und das hat mir unheimlich geholfen. Also ich meine, ich sah für eine Chemopatientin sah ich ganz schön gut aus, weil ich draußen war. Ich durfte natürlich überhaupt nicht in die Sonne, aber du kriegst natürlich trotzdem sowas Ähnliches wie Farbe. Ja, wenn du den ganzen Tag irgendwie, ich saß halt ermattet im Schatten sozusagen. Also ich konnte nicht wahnsinnig viel machen, aber auch das habe ich gemacht. Ich weiß, dass ich dann irgendwie bei der zweiten Chemo, ich bin jedes Mal immer wahnsinnig untersucht worden. Da hat sie gesagt, woher kommt dieses entsetzliche Hämatom? Und das war nach meiner zweiten Chemo und da habe ich gesagt, ja, da habe ich mir wehgetan. Da hat sie gesagt, darf ich mal fragen, wie sie sich da wehgetan haben? Die mussten das wissen, dass das nichts mit Thrombose zu tun hat. Und da habe ich gesagt, ja, ich bin vom Hühnerstall gefallen. Und da waren sie etwas empört, weil man sowas natürlich eigentlich nicht soll. Also diese Ärzte standen immer nur da und sagten, sie überfordern sich die ganze Zeit. Und ich dachte mir, mein Körper sagt mir das schon.
Woher hast du dieses Vertrauen genommen?
Ich habe immer schon ziemlich gut auf mich gehört. Ich bin eigentlich eine totale Kopfperson. ich bin ja nun auch Journalistin und bin extrem schnell in der Analyse auch und so weiter. Aber ich habe immer gut auf mich gehört. Ganz ehrlich gesagt, hätte ich nicht immer gut auf mich gehört, wäre ich tot. Ich habe ja gemerkt, dass was nicht stimmt, nicht meine Ärzte. Und ich war das erste Krankenhaus, in dem ich war, das war ein neurologisches Krankenhaus, weil wir natürlich dachten, es hätte was mit dem Kopf zu tun oder so. Und der Arzt hat eine vollkommen falsche Diagnose gestellt. Der hat mir eine Krankheit unterstellt, die auch sehr selten ist, wo ich schon, als er mir das gesagt hat, schon dachte, irgendwie macht das keinen Sinn, aber Diagnosen dürfen ja auch immer abweichen. Und dann hat er mich entlassen mit irgendwie einem Karton Prednisolon und einem noch größeren Karton Cortison im Gepäck und hat gesagt, dann kommen Sie mal wieder am 2. Juni. Das wäre fast knapp 2 Monate später gewesen. Und das Lustige ist, am 2. Juni war ich tot. Ich hätte also nicht wiederkommen können.
Wie, am 2. Juni warst du tot? Wie kann man das, wie kann ich das verstehen?
Also ich war, jetzt erzähle ich das natürlich alles so ein bisschen im Zickzack, tut mir leid, aber meine ganzen Symptome wurden so doll, dass ich nicht mehr so tun konnte, als hätte ich nichts. Das hat sich sehr lange gezogen, also ich wurde wahnsinnig dünn. Da habe ich mir erstmal nicht so viel Gedanken drüber gemacht, weil ich war irgendwie frisch verliebt, da wird man halt auch mal dünner. Dann bin ich sowieso jemand, der ja den ganzen Tag draußen rumrast, also ich komme leicht auf 15.000 Schritte am Tag, so. Und dann, wie gesagt, kriegte ich diese irrsinnigen Kopfschmerzen, dann kriegte ich, aber es war alles immer auch wieder Pausen dazwischen, dann kriegte ich solche Sprachstörungen, dass ich versucht habe, jemanden anzurufen und ich konnte nicht sprechen. Also das Gespräch war da, aber da kam nichts aus meinem Mund raus. Und es war also so, dass mir dann dauernd die Hände eingefroren sind, dann sind mir die ganze Hand, dann der ganze Arm und dann die ganze rechte Seite. Und eines Tages bin ich mit den Hunden spazieren gegangen und mir wurde immer wahnsinnig schwindelig. Ich habe Wünschelroutengänger bestellt, weil ich nicht verstanden habe, warum ich plötzlich nicht mehr schlafen konnte und so. Das ist mir auch leider geblieben, das kann ich immer noch nicht. Sonst früher war es so, früher konnte man mich auf irgendeinen Stuhl setzen und ich war sofort ratz weg, das ist vorbei leider. Und dann bin ich mit den Hunden spazieren gegangen und mir wurde schwindelig und ich bin ganz gerade klapp nach hinten gefallen. Und das, ehrlich gesagt, hätte jedem Arzt sofort sagen müssen, dass das was mit dem Kopf zu tun hat, weil das passiert nur, wenn was im Kopf nicht stimmt. Sonst fällt man immer schräg nach vorne, immer. Und an dem Tag hat es mir dann gereicht, sozusagen. Also ich habe, interessanterweise, ich habe so Notizbücher, in die ich immer alles reinschreibe. Und das habe ich neulich wiedergefunden. Und hier steht 14.10.21, Druckkopfschmerzen rechts, über und links hinter dem Ohr, rechtes Auge tränt. 2x 400 Milligramm Ibuprofen, keine Wirkung. 12 Uhr, rechtes Bein schläft ein, flimmernde Aura auf beiden Augen, Verschmerz verlagert sich in den Rücken, rechte Schulter, Askotop nasal, das ist ein Migränemittel. Gegen 14.25 Uhr, 15.24 Uhr, linke Hand eingeschlafen, Augen brennen, Kopfweh weg, Lippen taub. 15.10. nachts schlecht geschlafen, morgens starker Schwindel, vergessen zu frühstücken, den ganzen Tag daneben. Circa 16 Uhr Aura mit Flimmern, ab 17 Uhr Kopfschmerz rechts, seitlich stechend. 17.30 Uhr einmal Amalgam und so weiter. So ging das immer weiter. Das habe ich neulich gefunden. Das habe ich hier auch. 18.10. leichte Kopfschmerzen, Augen brennen, mit Schwindel aufgewacht. 17.10. ab 4 Uhr Druck hinter dem rechten Auge, wegschlafen funktioniert nicht. Und so weiter.
Es war sehr eindeutig.
Ja, kein Arzt fand das eindeutig, interessanterweise. Niemand hat das verstanden.
Wie kann man sich das erklären? War dieser Hirntumor so schwer zu erkennen, wenn du ein MRT gemacht hast? Oder hast du gar kein MRT bekommen?
Ich hatte 18 MRTs. Wow. Gott sei Dank bin ich mit Punkrock aufgewachsen, deswegen ist mir das völlig egal. Eine Freundin von mir, wenn die das nur denkt an das MRT, ist die schon in Ohnmacht. Aber wie gesagt, ich habe sehr viel neben riesigen Boxen gestanden im Laufe meines Lebens. Mir ist das nicht so wichtig. Also ich im Gegenteil, ich schlafe sogar ein sofort im MRT. Aber was ich da habe, ist eine Krankheit, die es nicht wirklich gibt. Es gibt in Deutschland im Jahr ungefähr eine Person und ich bin die Einzige, die es überlebt hat bis jetzt. Was alle Ärzte, als sie es dann endlich kapiert hatten, sehr froh gemacht hat, weil ich bin jetzt eine Studie. Und die haben massenweise MRTs gemacht, aber die kaputten Zellen sind so klein gewesen, dass man die nicht gesehen hat. Und dann gab es einen jungen Arzt, der war so 32, der stand da auch immer in dieser Truppe, die da jeden Morgen da war ich dann in Großhadern, die sich dann da immer vor meinem Bett aufgebaut haben. Und das war so der Einzige, der nie über meine Witze gelacht hat, der nie, weil ich bin aufgewachsen als Kind, wir durften überall immer dabei sein, bei allen Partys und so weiter. Aber in der Sekunde, wo wir müde oder langweilig wurden, sind wir sofort ins Bett geflogen. Das heißt, ich habe so einen angeborenen Entertainment-Zwang. Und hatte den natürlich auch noch im Krankenhaus, weil ich fand, ich sah so grauenvoll aus, sah ich auch, dass die wenigstens eine gute Unterhaltung erwarten durften, diese Ärzte. Also es ist nicht so, dass ich mich nicht unter Druck gesetzt hätte im Krankenhaus. Und das war so der Einzige, der nie gelacht hat über irgendwas, was ich gesagt habe, sondern der war eher so, boah, ey, die Alte nervt, kann diese Laborratte mal die Klappe halten, so. Der war es aber, der zum Schluss rausgefunden hat, was ich hatte. Ich habe das in den Arztberichten, die ich natürlich nachträglich gelesen habe. Das ist halt das Geile an einem großen, wichtigen Forschungskrankenhaus. Das war ja die Uniklinik. Da gibt es halt Tumorboarde. Die haben einmal in der Woche, haben da 32 Leute unter anderem über meinen Fall geredet. Und das ist halt toll, weil natürlich dann der eine sagt, was ist denn mit der Niere? Das sind ja komische Werte. Der nächste sagt, ja, aber die kann auch gar nichts mehr essen. Der dritte sagt, die Blutwerte sind seltsam. Und so kann man das dann zusammensetzen. Und so wurde dem dann, und der hatte halt irgendwie, der hatte keine Familie, der war so ein Nerd, ein bisschen dicker Popo und hat dann immer abends, statt nach Hause zu gehen zu seinen Kleinkindern, oder irgendwie mit Freunden sich zu treffen, hat der da gesessen und sich das alles nochmal durchgelesen.
Das war dein Glück.
Ja, deswegen bin ich jetzt auch viel sanfter mit Nerds neuerdings. Und der kam dann irgendwann und hat gesagt, ich ahne jetzt, was Sie haben können. Das stand auch in diesen Berichten schon drin, dass er das schon mal angemeldet hat, dass das sein könnte. Ein intravaskuläres B-Zell-Lymphom mit Auswirkungen in der Niere und das ist dann ins Hirn gewandert, was es nicht gibt, weil man hat eigentlich so eine starke sogenannte Blut-Hirn-Schranke, die lässt nichts durch. Die verhindert, dass, wenn irgendwo ein Rotkehlchen hustet, dass ich sofort einen Gehirntumor kriege. So, in diesem Fall hat das aber nicht geklappt. Und das war im Hirn und der hat mir dann für 3 Tage so ungefähr Kontrastmittel eingeflößt. Mir war noch nie in meinem Leben so schlecht, aber das war dann auch schon wurscht. Und da haben wir es gesehen. Und das sah, ehrlich gesagt, bildschön, es war wunderhübsch, wie das aussah. Es sah aus wie ein buntes Bild von der Milchstraße in meinem Gehirn. Und deswegen war es also nicht so, dass wenn, also der klassische Gehirntumor ist sozusagen ein Ei im Kopf, das drückt dann auf irgendwas drauf und dann kann man nichts mehr sehen. Bei mir schwankte das die ganze Zeit. Ich konnte dann wieder reden, ich habe wahnsinnig hoch Cortison gekriegt. Daraufhin habe ich zwar rund um die Uhr geheult, weil ich Cortison nicht vertrage. Bei anderen Leuten ist es ein Dopingmittel, bei mir war es ein Prodepressivum. Aber das wusste ich, habe das gewusst, dass das mit dem, was das mit diesen Medikamenten zu tun hatte. Ich habe das nicht persönlich genommen, sozusagen, glücklicherweise. Und dann ist es so, dass, also ich bin dann, weil meine Cousine, die ist in Berlin Hausärztin und die ist aber ursprünglich Onkologin und die hat sich dauernd immer in diesem ersten Krankenhaus die ganzen Sachen angeguckt und hat immer gesagt, das geht so nicht, dass die gucken sich dich internistisch überhaupt nicht an, die gucken nur auf den Kopf, das stimmt was nicht. Und du musst jetzt in ein Krankenhaus, in dem geforscht wird und ich habe gesagt, ach weißt du was, ich lege mich einfach zu Hause ins Bett, das geht dann schon wieder weg von alleine. Und ich war einfach so erschöpft und ich bin auch keine gute Kranke, weil ich mich langweile zu schnell. Ich konnte nicht lesen, weil ich ja nichts mehr sehen konnte, weil erst fing das an mit schwarzen Punkten im Blickfeld und dann wurden das Wolken. Und da konnte mir auch immer keiner helfen. Ich weiß, dass wir, als wir dann wussten, was ich habe und als ich dann zu den Ärzten sagten, wenn ich jetzt eine Chemo kriege, kann ich dann wieder sehen hinterher. Und haben die immer gesagt, man weiß es nicht, vielleicht, wenn wir Glück haben, ja. Und das war aber Gott sei Dank.
Okay. Ich frage mich die ganze Zeit, bei all den Strapazen, die du erlebt hast, bei diesem ganzen Auf und Ab, bei dem keiner wusste so lange, warum du so leiden musst, was hat dir da innerlich die Kraft gegeben, weiterzumachen? Was hat dir da geholfen, durchzuhalten?
Tja, also ich glaube, es gibt ja diesen Film über mich, 37 Grad hat einen Film gemacht über mich. Und da haben dann hinterher alle Leute drunter geschrieben, also da in der Mediathek und so weiter, haben alle gesagt, boah, ist die Frau stark. Und das glaube ich gar nicht. Ich glaube, ich bin extrem resilient. Das ist aber nicht dasselbe. Ich habe mich immer schon komplett in mein Leben reingeworfen und ich habe immer schon ganz tolle Sachen mit ganz dramatischen Sachen verbunden, sozusagen. Also ist simpelstes Beispiel, ich habe ziemlich lange in Los Angeles gelebt und habe natürlich, ich bin nach Los Angeles gegangen, weil ich wollte weiterhin Schauspieler interviewen und wenn man in Deutschland sitzt, also ich wollte einfach statt Heiner Lauterbach lieber Brad Pitt interviewen, so kann man ja verstehen. Und heutzutage wäre das übrigens wahrscheinlich umgedreht. Und ich habe in Los Angeles gelebt und war da auch sofort, ich habe mit Elizabeth Hurley zusammen gewohnt in einem Haus. Das war ein richtiges Hollywood-Leben, was ich da geführt habe, aber das war mir immer nicht genug. Ich habe daraufhin Reportagen gemacht über die Frauen in der Polizei in Los Angeles, weil es in Deutschland gab es nur Politessen zu der Zeit. Frauen waren hier nicht bewaffnet, das gab es nicht. Und ich bin mit denen 2,5 Wochen auf Streife gegangen, inklusive Helikopterpolizei. Daraufhin bin ich dann übrigens da auch weggezogen, weil ich plötzlich verstanden habe, wo ich lebe. Aber mir war das immer nicht genug. Ich fand das zu absurd. Wie soll ich das sagen? Ich fand diese Hollywood-Welt wahnsinnig spannend und gleichzeitig unfassbar langweilig. So wie ich auch Drogenprobleme wahnsinnig spannend finde von fremden Leuten, aber gleichzeitig wahnsinnig langweilig, weil mich immer nur Lösungen interessieren. So, das heißt, ich habe mir das immer schon so angeguckt. Also ich habe 2 Jahre lang war ich Assistentin von einer Schauspielerin in New York und fand dann New York langweilig. Und dann hat die nur gesagt, wieso denn? Dann hat gesagt, ja, weil das hat ja hier alles mit Amerika überhaupt nichts zu tun. Weil New York ist ein eigener Planet. Das hat mit USA überhaupt nichts zu tun. Deswegen wird ja auch in New York so viel Demokraten gewählt, aber im Rest des Landes eben nicht. Und dann sagte sie, was ist denn das Amerikanischste, was dir einfällt? Und da habe ich gesagt, Elvis Presley und Cowboys. Also bin ich nach Memphis, Tennessee geflogen, habe da eine lebenslange Elvis-Fixierung entwickelt und habe dann, wie gesagt, 1 Jahr als Cowgirl auf einer Ranch gearbeitet, also richtig Rinder getrieben und so weiter. Und habe auch da natürlich, weil mich eben diese ganze, ich finde Romantik nur lustig oder nur interessant, wenn ich mir die andere Seite auch noch angucke. Das Leben ist wahnsinnig schön, wenn ich weiß, dass es auch sehr dunkle Seiten hat. Und wenn ich das wahrnehme, ich muss ja nicht reingehen in diese dunklen Seiten. Ich halte mich für eine relativ sonnige Person, aber ich weiß, dass das da ist. Und deswegen kann ich das, was schön ist, umso mehr anerkennen oder wertschätzen.
Und dann diese ganze Lebenserfahrung hast du in der Zeit der Krankheit nutzen können, um auch in diese Beobachterrolle gehen zu können und zu sagen, das ist jetzt gerade eine dunkle Seite, die ich erfahre, wo ich jetzt reingehen muss, da habe ich nicht mehr die Wahl. Will ich rein oder will ich nicht? Ich bin drin. Aber ich habe die Fähigkeit, in eine Distanz zu gehen, in eine gesunde Distanz. Und ich vertraue darauf, dass wenn es noch was gibt, wenn nicht, dann nicht. Dann ist es auch okay. Hast du ja am Anfang so schön gesagt. Ich habe mein Leben gelebt. Aber wenn es was danach gibt, dann vertraue ich darauf, dass da auch wieder die Sonne kommt.
Umso besser. Ja, super. Genau. Aber also ich glaube sozusagen, mein Leitsatz ist, es ist, wie es ist. Ich wollte, dass mein Buch so heißt, es ist, wie es ist. Das heißt jetzt weiter stattdessen. Aber ich habe aufgehört, irgendwas zu bewerten. Also wir denken ja immer, dass gut gelaunt sein ist der Normalzustand und schlecht gelaunt sein ist Mayday, Mayday. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Das ist wie das Wetter. Die Wolken gehören dazu. Und hinter den Wolken ist die Sonne. Und wir brauchen den Regen. Ich wohne ja mitten auf dem Land. Ich weiß, wie dringend wir dauernd Regen brauchen. Deswegen sage ich zwar auch verdammt, weil ich dann irgendwie 8 Hunde abputzen muss. Sonst habe ich hier irgendwie ein Strandgefühl im Flur. An Regentagen vor allem. Aber es ist Teil des Lebens. Und es gab einen Tag, da hatte ich wirklich Angst, das weiß ich noch. Das war der einzige Tag, an dem ich wirklich Angst hatte. Weil sonst habe ich geheult, weil mir wahnsinnig alles wehtat oder weil ich leider sehr hart auf dieses Cortison reagiert habe und wirklich dauernd geweint habe. Aber auch da wusste ich einfach, das liegt nicht an mir. Ich bin nicht wahnsinnig traurig, sondern ich komme da nicht mehr raus. Und es sind so irre Sachen passiert. In diesem ersten Krankenhaus hatte ich zum Beispiel eine Panikattacke. Das habe ich noch nie gehabt vorher. Und zwar so richtig volle Kanne mit keine Luft mehr kriegen, nicht mehr aufhören können zu weinen, nicht mehr, nur noch Luft. Und zwar völlig absurd, weil ich den Code für mein Handy verloren hatte. Mir fiel der nicht mehr ein, weil mein Gehirn war futsch. Und ich dachte in meiner Panik, das war's jetzt. Es ist Corona, mich darf sowieso niemand besuchen, ich kann niemanden mehr anrufen, mich wird niemand mehr finden, mir wird die Nummer nicht mehr einfallen. Heutzutage weiß ja niemand mehr Telefonnummern. Als Kind wusste ich natürlich die Telefonnummer meiner Eltern, ist ja klar, aber ich habe keine einzige Nummer mehr parat. Und ich bin komplett durchgedreht. Und das habe ich noch nie gehabt. Und dann war da ein Pfleger, der war wirklich irre. Der war 24 oder 25. Der war so ein bisschen, der hat so ein paar Mal zu oft gehört, dass er so ganz hot war, sagen wir mal. Und der war einfach wahnsinnig gut. Der hat sich mit mir hingesetzt. Der hat mit mir 3 Stunden in die verdammte Tüte geatmet. Und kaum war ich wieder bei Sinn, ist mir übrigens auch dieser bescheuerte Pin wieder eingefallen, na klar.
Und das war der Moment, wo du wirklich Angst hattest?
Nee, das war die erste Panikattacke. Das war noch nicht das, wo ich richtig Angst hatte. Wo ich richtig Angst hatte, war, das weiß ich noch, da lag ich dann, da war ich schon auf der Intensivstation. Das jetzt, ich meine, ich rede und rede und rede und du hast mich vorhin gefragt, wieso ich tot war. Das erzähle ich gleich. Da war ich auf der Intensivstation und diese Intensivstation war ein Einzelzimmer, was irgendwie wundervoll war und lag sehr schön. Die liegt so im Grün, die liegt sozusagen mit Blick in einen wunderschönen Innenhof und so weiter. Und da spielten Kinder und da lag ich und es...
Und das hat dich berührt im Moment.
Und ich weiß... Was? Ja. Und da... Da dachte ich, was ist eigentlich, wenn mir die Ärzte nicht helfen können? Und da fand ich das ein bisschen traurig. Es hat nicht sehr lange gedauert, aber das war das einzige Mal, wo ich wirklich, wirklich Angst hatte. Und danach nicht mehr. Davor nicht und danach nicht. Als ich gestorben bin, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das hat mir auch interessanterweise keiner gesagt. Das war auch ganz spannend, weil die waren so wahnsinnig mit mir beschäftigt. Ich hatte so viele verschiedene Ärzte, die für mich gesorgt haben, dass, glaube ich, immer einer gedacht hat, Dr. XY hat mit der bestimmt schon Tacheles geredet. Mit dem Erfolg, dass überhaupt keiner mit mir geredet hat. Und ich als extrem schwieriger Patient bekannt wurde, weil ich dauernd gefragt habe. Und dann kommen diese Ärzte und erzählen einem das so zack, 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 weil die haben so viel zu tun. Die haben keine Zeit. Die sitzen nicht da und sagen, und wie geht's Ihnen jetzt damit? Das geht nicht, die haben die Zeit nicht. Und außerdem können sie sich da auch nicht so drauf einlassen. Das muss man auch sagen, sonst werden die irre, wenn die das den ganzen Tag fragen müssen. Und das heißt, dass ich mich halt dauernd, ich habe dann also dauernd gesagt, ich habe mir das angehört, ich habe dann versucht, das zu verstehen. Wie gesagt, noch dazu war mein Gehirn ja nicht so ganz top. Und wenn mir dann was eingefallen ist, habe ich sie zurückgerufen und habe gesagt, Frau Dr. XY muss noch mal kommen, ich habe da was nicht verstanden. Und das hat die echt hochgradig genervt. Andererseits lieben sie mich alle da heutzutage. Also so schlimm kann ich nicht gewesen sein.
Und da gab es den Moment, wo sich so viele Ärzte parallel um dich gekümmert haben, dass du klinisch tot warst, aber es keiner gemerkt hat. Habe ich das richtig verstanden?
Doch, die haben das gemerkt, nur sie haben vergessen, es mir zu sagen.
Aber wie konnte man das dir noch sagen, wenn du schon tot warst?
Naja, ich war ja dann lebendig. Hinterher hätte man mir ja sagen können, ach, by the way, sie haben sich mal kurz verabschiedet. Das war aber so. Das hat mir keiner gesagt, sondern ein paar Tage später stand eine neue Krankenschwester in meinem Zimmer und hat sich den Arztbericht durchgeguckt und hat sich umgedreht und sagte, ach, sie waren tot. Haben sie was Interessantes gesehen? Und ich so, ich war was? Ich hatte keine, und ich so, hä? Das war der Grund, warum ich plötzlich auf der Intensivstation war. Das wusste ich nicht. Ich dachte, ich bin da, die nennen das Überwachungsstation. Und ich dachte, das ging darum, dass sie mich auf die Chemo vorbereiten sollten. Stattdessen war es so, dass sie hatten mich, als sie rausgefunden hatten, was ich habe, haben sie mir nochmal erlaubt, nochmal nach Hause zu fahren sozusagen. Ich kam nicht sehr weit, ich kam ins Gästezimmer meiner Mutter und da habe ich das Wochenende im Bett verbracht und ich weiß gar nichts mehr. Mir ging es so schlecht, ich war so schwach und ich weiß, es wurde mir dann erzählt, dass mein Bruder kam und mir ganz viele Pralinen mitgebracht hat, was ja eigentlich mein Grundnahrungsmittel ist und ich kann mich daran nicht erinnern und ich habe die auch nicht gegessen. Da hätten die eigentlich wissen müssen, dass ich praktisch tot war. Und ich weiß, dass die beste Freundin meiner Mutter war zu Besuch, die ist Palliativärztin und die hat mich nur gesehen. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass sie da war. Und die hat nur gesagt, shit, die schafft das nicht. Und mein Bruder hat mich dann montags wieder ins Krankenhaus gefahren und da haben sie mich dann wieder sozusagen aufgenommen. Und ich weiß, dass ich nicht mehr gerade sitzen konnte. Ich konnte da nicht sitzen und darauf warten, dass sie mir irgendwelche Formulare unter die Nase halten. Weil man checkt ja aus und das heißt, du musst ja wieder komplett neu einchecken sozusagen. Und ich konnte das nicht mehr machen. Das ging nicht mehr. Und dann haben sie mich in irgendein Bett gelegt, das weiß ich auch noch. Und ich weiß, dass ich meine ganzen Notizbücher so um mein Bett rumgelegt habe, obwohl ich ja gar nicht mehr schreiben, also ich konnte ja gar nichts mehr sehen. Ich habe blind immer geschrieben. Und dann weiß ich nur, dass ich irgendwann plötzlich aufwachte in einem anderen Zimmer. Da waren wahnsinnig viele Maschinen und sehr viele Leute um mich rum. Und dann weiß ich nur, dass irgendjemand sagte, können Sie uns sagen, wie Sie heißen? Und dann war ich schon wieder weg. Und das ist das, was ich weiß. Also mein System hat einfach, konnte nicht mehr. Das dauerte einfach zu lang.
Und Wie lässt sich erklären, dass dein System trotzdem zurückgekommen ist?
Na, weil die das sofort gemerkt haben. Ich bin ja hingekommen, weil ich sollte ja auf Chemo und so weiter vorbereitet werden. Das heißt, die gucken natürlich ab und zu. Die legen dich ja nicht einfach nur in irgendein Zimmer und dann bleibst du da, sondern natürlich kommt da mal einer rein und da haben die das gesehen, dass da nichts mehr war. Und dann, das geht ja dann schnell.
Und dann wurdest du reanimiert.
Ja. Und ich weiß auch, ich war ja dann, wie gesagt, da auf dieser Intensivstation und dann kam ich meine beste Freundin besuchen und sagte dann zu dem Pfleger, warum muss ich ja immer diesen bescheuerten grünen Kittel anziehen? Weil es war ja Corona, also alle hatten natürlich Masken von hier bis da. Und jetzt mussten die Leute plötzlich so grüne Kittel anziehen. Und dann guckte er sie ganz irritiert an und sagte, wir erlauben eigentlich auf dieser Station überhaupt keinen Besuch, nur bei Sterbenden. Das hat sie mir aber nicht gesagt, erst hinterher.
Jetzt heute kannst du darüber lachen und mir ist eben auch in Lacher rausgerutscht, als du die Geschichte erzählt hast, weil es so absurd ist, so schwarz absurd. Aber in dem Moment war es deine Realität und es ist ganz schrecklich, was du da durchgemacht hast.
Ja, aber das Interessante ist, so denkt man ja nicht. Also ich jedenfalls nicht. Ich bin nicht jemand, der sitzt und sagt, aha, kein Wunder, jetzt habe ich also auch noch Krebs. Sondern ich bin so, wie gesagt, wenn ich ein Problem habe, brauche ich eine Lösung. Und das ist ein Riesenantrieb für jeden natürlich, aber das ist aber ich kann das abrufen. Das habe ich aber auch trainiert mein Leben lang. Ja, ich habe mein Leben lang eigentlich alle Entscheidungen selbst getroffen, schon als Kind, weil ich hatte so sehr gut gelaunte, hochgebildete, so ein bisschen so Hippie-Eltern. Naja, Mutter ist Hippie, Vater preußischer General. Auch interessant.
Wilde Mischung.
Und die haben, ja, und wir sind sehr, sehr, sehr selbstständig aufgewachsen. Und ich war immer schon ungeduldig. Ich habe einfach lieber die Sachen selber gemacht, bevor ich mich da jetzt lange aufgehalten habe, irgendjemanden zu fragen. Sondern ich habe es dann halt gemacht. So. Und meine Eltern haben das auch in vieler Hinsicht so gefördert. Das heißt, ich durfte zum Beispiel jedes verdammte Tier, das mir begegnet ist, durfte ich behalten. Mein Zimmer war von oben bis unten voller Behältnisse für alle möglichen Viecher. Jeder Wellensittich, der irgendwo entflogen ist, landete in der Schule vor meinen Füßen. Jedes Häschen, was weggelaufen war, saß bei mir immer. Und ich durfte die auch alle behalten. Ich musste sie aber auch selber versorgen. Also auch mit 5 schon. Ich habe mein erstes Pony gekriegt, da war ich 3. Das musste ich vor dem Kindergarten putzen. Das kann man physisch gar nicht. Das hat natürlich jemand nachgeputzt. Es ging darum, dass ich meine Aufgaben erledige, bevor ich in den Kindergarten gehe. Und du weißt, wie klein man ist mit 3. Und so bin ich halt aufgewachsen. Das heißt, ich war extrem selbstbestimmt sehr früh. Und das hat natürlich nicht aufgehört. Und ganz ehrlich, ich glaube auch, dieses Bedürfnis, mir auch immer gleichzeitig neben den schönen Dingen die Katastrophen anzugucken, hat mich natürlich auch gewappnet. Deswegen, ich kann mit Katastrophen umgehen. Ich habe das alles schon gesehen. Ich habe mir in Los Angeles sehr lange Skid Row angeguckt. Da leben 50.000 Obdachlose. Das ist nicht schön. Und ich war auch froh, als ich dann wieder in meinem eleganten Haus war. Und ich habe trotzdem angefangen, dann da mit Social Workers zu arbeiten und so weiter und so fort. Und das habe ich immer schon gemacht. Also ich mache hier, weil ich habe 8 Hunde und viele Hühner und Ziegen und Schafe und so weiter. Und ich fahre einmal in der Woche in ein Demenzheim am Chiemsee mit 3 Hunden, einem Huhn und einem Ziegenbock und bespaß da die Demenzkranken. Und das nicht, damit ich mich besser fühle, sondern weil ich begabte Haustiere habe, die können sowas gut. Mein Ziegenbock fährt Zug, als wäre er nicht anders aufgewachsen sozusagen, wirklich. Der rast dann in die Zimmer, frisst sofort erstmal alle Blumen auf, aber das sind ja alles Leute, die sind um die 80. Das heißt, die sind alle im Krieg aufgewachsen. Die hatten alle Ziegen. Und das Langzeitgedächtnis funktioniert ja. Das heißt, ich sitze da 5 Stunden lang und höre mir Geschichten an über irgendwelche Hühner und über ihre Ziegen oder Hofhunde oder was der Ehemann damals für einen Hund hatte und so weiter. Also ich mache das mein Leben lang schon, dass ich mich absichtlich konfrontiere mit Sachen, die nicht so schön sind. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist ein Reflex, den ich da habe.
Aber eben selbstbestimmt. Du entscheidest, wohin du gehst, du entscheidest, wie lange du da bleibst, du entscheidest auch, was du dir gerade angucken willst. Und das macht einen riesen Unterschied, ne? Weil selbstbestimmte Handlungen sind Dinge, die unseren Selbstwert stärken.
So ist es. Und das heißt also, wenn ich mir das Elend aussuche, was ich mir angucke, kann ich aber hinterher, sollte mir was Blödes passieren, das besser einordnen. Mein Riesenthema war, ich wollte kein Opfer sein. Keine Sekunde wollte ich ein Opfer sein.
Und das passt zu dem, was du vorhin gesagt hast. Du meintest, du bist nicht stark, du bist resilient. Und wenn wir uns die 7 Säulen der Resilienz angucken, dann ist eine davon Akzeptanz, dann ist eine andere davon, ich gehe nicht in die Opferhaltung, sondern ich suche aktiv nach Lösungen, ich übernehme Verantwortung, ich nutze mein Netzwerk, du hast immer wieder angesprochen, meine Freundin kam vorbei, ich war bei meiner Mutter, mein Bruder kam vorbei. Du hast Menschen, die dir wichtig sind, auf die du zählen kannst. Du hast so lange nach Ärzten gesucht, bis du den gefunden hast und das Klinikum, was dir geholfen hat.
Und das war aber auch, weil du das gerade angesprochen hast mit diesen Freunden, auch da, das steht auch wirklich in jedem dritten Satz in meinem Buch, ich hatte ein unglaubliches Netz an Freunden. Und dabei bin ich amüsant, aber ich bin durchaus nicht unschwierig, sagen wir mal so. Also es gibt einen Freund von mir, der ruft mich immer dann an, wenn er wirklich eine Konfrontation braucht, was wirklich sehr komisch ist. Oder wenn er sich auf ein Interview vorbereiten möchte, dann redet er vorher mit mir, damit er schon mal eingenordet ist sozusagen. Also weil ich jemand bin, der keine Zeit, das klingt jetzt so blöd, ich habe echt keine Zeit für Bullshit. Ich rede, ich will die Leute nicht verletzen und ich sage ihnen die Wahrheit sanft, aber ich spreche sie aus. Und das ist für viele Leute, sagen wir mal, anstrengend, sagen wir mal so. Aber mein bester Freund hat irgendwann gesagt, das wäre bei mir immer so, alle Leute würden Hü sagen und ich sage Hot und ich habe dann aber Recht. Was heißt hier Recht? Ich setze es dann halt um. Es geht mir nicht um Recht haben, das ist ein blödes Wort. Es geht mir darum, dass ich glaube, dass ich so leicht, so sehr den Abstand gewinnen kann, dass ich dann sehe, dass Hü nicht das richtige Wort ist.
Ja, und manchmal ist es ja auch die Konsequenz, mit der man so einer Entscheidung einfach begegnet. Ne? Vielleicht kann Hü auch gut sein, aber ich muss eben den Mut haben, den ersten Schritt zu machen und das dann auch weiter zu verfolgen. Und vielleicht ist das auch eine Stärke von dir, da wirklich konsistent dran zu bleiben. Du hast eben gesagt, deine Freunde, die schätzen deine klare Art. Was
manche.
Würdest du denn?
Manche.
Manche. Was würdest du denn anderen Betroffenen gerne aus dieser Erfahrung mitgeben? Was würdest du da anderen KrebspatientInnen mitgeben von dem, was du jetzt nochmal so krass gelernt hast? Ich weiß, das hat schon davor angefangen von all dem, was du dann auch von dem, was du profitiert hast in der Zeit. Aber wie würdest du es zusammenfassen?
Also was wahnsinnig wichtig ist, dass man, was ich vorhin auch sagte mit dem Wetter, dass man nicht ständig alles bekämpft, sondern wirklich dieser Satz, es ist, wie es ist. Das bedeutet nur, dass man es kurz, man muss sich sozusagen reinfallen lassen, um dann eine Lösung finden zu können. Das heißt, ich habe sehr viele Leute auf der Onkologie gesehen, die waren einfach so insgesamt so genervt von ihrem Leben, das, was ich da vorhin sagte, diesen Satz, na kein Wunder, und jetzt habe ich also auch noch Krebs. So läuft das nicht, sondern wir sind wahnsinnig lange, wahnsinnig gesund und dann geht eine Zelle kaputt und das Blöde ist, Krebszellen erneuern sich 7-mal schneller als gesunde Zellen. So. Aber es ist heutzutage so, dass man, es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, das zu stoppen, das zu heilen und so weiter und so fort. Das bedeutet also nicht automatisch einen, also ich, ehrlich gesagt, das wäre viel schlimmer gewesen, man hätte mir ein Bein amputiert, weil ich wohne in einem Haus von 1846, die Treppe hier ist a bitch, da komme ich nicht hoch mit einem Bein. Das wäre viel schlimmer gewesen. Und das ist auch beispielsweise was, was man im Krankenhaus lernt. Es gibt noch viel schlimmere Geschichten. Meine eigene Geschichte, das war ein läppischer Gehirntumor, um das jetzt mal so zu sagen. Da sind Sachen um mich rum passiert, da weiß ich nicht, wie die Leute damit zurechtgekommen sind. Ich weiß, ich bin eines Morgens bin ich aufgewacht und es hat jemand in meinem Zimmer neben mir die ganze Zeit geschrien. Und es war eindeutig ein kleiner Mensch, also kein erwachsener Mensch. Und die Schwestern dürfen einem das ja immer nicht sagen, was die anderen Leute haben. Aber das war, man merkt, dass die ganze neurologische Station war angespannt, weil das so laut war. Und das waren Schmerzen, eindeutig. Und ich bin ja Journalist, also wenn ich was wissen will, ich finde das dann schon raus. Lange Rede, kurzer Sinn, es war ein Kind, das hatte seit seiner Geburt einen neurologischen Fehler, anders kann man das gar nicht nennen, und hatte immer wieder entsetzliche Schmerzschübe, konnte auch nicht das Bett verlassen und die Mutter ist mit diesem Kind komplett verbunden seit seiner Geburt. Das Kind ist 14. Und das waren Schmerzen, sowas habe ich noch nie gehört. Und deswegen sage ich dann so Sachen wie, ich hatte bloß einen läppischen Gehirntumor. Das ist ein Witz gegen das, was diese Mutter mit diesem Kind durchmachen muss. Die kann nie woanders hingehen. Die kann nicht mal einkaufen gehen alleine. Es geht nicht. Und der Witz ist, man darf auf gar keinen Fall selbstmitleidig werden. Das Gute ist, wenn man so eine Diagnose hat, tut man allen anderen so leid, dass man sich selber das sparen kann. Man muss sich nicht leid tun, weil alle anderen sagen immer, oh Gott, du Arme. Ich war nicht arm. Ich hatte nur eine blöde Krankheit. Das ist, wie es ist. Und das ist, wenn man das aufrechterhalten kann, und das muss man üben, tatsächlich, das fängt man am besten wirklich heute an, ja. Wie gesagt, wenn ich zu Skid Row fahre nach Los Angeles, ich kann die nicht retten, diese Junkies. Das sind Geschichten, da kommt keiner mehr ran, das geht gar nicht. Ich kann es nur hinnehmen und ich kann ihnen nur Geld geben, damit sie sich entweder ihr nächstes Brötchen oder ihren nächsten Fix besorgen, das geht mich gar nichts an. Ich kann nur, wenn ich ihnen helfen möchte, muss ich ihnen so helfen, wie sie gerade Hilfe brauchen. Wenn es darum geht, dass ich Hilfe brauche, dann haben meine Freunde mir Bio-Pizza gebracht, weil das Krankenhausessen war eigentlich, ist ein Wunder, dass ich daran nicht gestorben bin, sozusagen. Also das heißt, ich brauche eine Lösung, wenn mir schlecht ist, von Quarksuppe, frag mich mal, was das ist, keine Ahnung, aber das gab's da. Ich habe mir also eine Lösung gesucht, das heißt, meine Freundinnen sind da angewatschelt und haben mir Bio-Pizza gebracht, weil Stärke, also Fußboden, Boden, Pizzaboden, gut für den Magen, weil Magen sehr empfindlich nach Chemo, nur so geht das. Ich kann nicht das große Ganze ändern. Ich kann nicht daran verzweifeln, dass es Krebs gibt überhaupt. Das nützt nichts. Das ist, so funktioniert der Körper. Das ist so. Und ich muss kleine Lösungen finden.
Ja, das, was ich raushöre, ist sehr viel Akzeptanz. Akzeptanz des Unangenehmen, Akzeptanz der Krankheit. Gleichzeitig aber auch, sich aktiv damit auseinanderzusetzen, was in der Welt passiert. Und da vielleicht auch mal so einen Vergleich zuzulassen, bei dem man realisiert, okay, das ist eine blöde Krankheit, aber es ist auch nur diese blöde Krankheit. Es hätte auch noch viel schlimmer kommen können.
Genau. Und nein, und nicht nur das. Es sind ja auch in diesem, so ein Krankenhaus ist ja so ein ganz eigener Kosmos. Alles andere ist egal. Also wenn du im Krankenhaus bist, ist es auch wurscht, wer in Amerika Präsident ist. Wirklich, weil es geht wirklich die ganze Zeit ums Überleben, bei allen, egal wo du hinguckst sozusagen. Das lernt man auch ganz gut, sich abzugrenzen und sich nicht alle Geschichten anzuziehen, die man da hört, dass man einfach sagt, wissen Sie was, Ihr amputierter Zeh tut mir echt leid, aber ich habe dafür jetzt keine Kraft. Das habe ich gelernt. Aber es passieren so viele völlig irre Sachen auch die ganze Zeit. Also man wird zum Beispiel, weil dieses Krankenhaus Großhadern ist riesig, da sind 2000 Patienten, was wirklich, und 2400 Ärzte. Und das Krankenhaus ist wie eine Stadt, das ist so groß. Und also die meisten Leute können nicht mehr laufen sozusagen, wenn sie da landen. Und ich war eh so schwach, ich konnte überhaupt nicht mehr laufen. Das heißt, man hat diese Pfleger in diesen blauen Nylon-Dingern, die den ganzen Tag Betten oder Rollstühle durch die Gegend fahren. Und das sind alles Jungs aus dem Osten, die sehen alle so aus, als würden sie eigentlich im Fitnessstudio wohnen. Aber die begegnen sich gegenseitig mit einer solchen Herzlichkeit im Aufzug. Das ist so wahnsinnig nett, wie die miteinander reden. Und dann sind sie so, die passen auf, dass sie einem nicht dauernd wehtun, dass sie, weil natürlich diese Betten, das ist ja nicht lustig. Wir beide können das nicht, die Dinger drum fahren. Und dann war es zum Beispiel so, dass einer, und es sind so viele Pfleger und so viele Patienten, die sehen einen nie wieder. Du hast 2 Stunden später einen anderen. Immer. Du siehst ihn nie mehr. Und dann weiß ich noch, stand da so ein Typ und sagte, wissen Sie was, diese Untersuchung, die Sie jetzt haben, das wird lange dauern. Nehmen Sie mal Ihr Handy mit, das wird sonst zu langweilig. Ich meine, wie hinreißend ist das denn? Das muss der nicht zu mir sagen. Ja, der spricht kaum Deutsch, der wird beschissen bezahlt, wie wir beide wissen. Und das machen die eben, weil sie nicht einfach nur irgendeinen Job haben. Sie werden außerdem gut behandelt in diesem Krankenhaus. Also das muss man auch wissen, dass diese ganzen Ärzte und Professoren exakt wissen, dass sie diese Leute brauchen. Aber auch solche Sachen sind dauernd passiert, dass Leute einfach unglaublich nett sind miteinander. Oder ich war ja sehr, sehr beschäftigt damit, trotz meiner Krankheit und keine Haare mehr und keine Augenbrauen und gar nichts, immer noch gut auszusehen. Und das war auch wahnsinnig komisch, weil die mich dann auch immer gefragt haben, wo ich denn meine Schals her hätte und ob das extra Krebstücher seien. Und dann habe ich gesagt, nee, das sind billige, aber gut schöne Polyester-Schals von H&M, weil Hermes-Schals sind zu warm. Tut mir leid, das geht nicht bei 32 Grad, du erstickst. Und du willst die hinterher auch nicht mehr sehen. Die müssen weg. Man möchte die nicht mehr anziehen. Egal wie schön die sind, ich nehme die nicht als Halstuch.
Hängt zu viele Erinnerungen dran.
Ja. Und das ist zum Beispiel auch sowas, dass man nicht vergisst, ich bin ja nicht meine Krankheit, ich bin ja immer noch ich. Und ich habe mich immer noch wirklich gut angezogen, die ganze Zeit. Ich habe dafür gesorgt, dass ich eben nicht sozusagen innerlich zusammenbreche. Je besser ich aussehe, desto besser fühle ich mich, das ist so.
Das ist ein Spiegel, wie es mir gerade geht.
Genau.
Ja. Und aber auch diese Momente der Menschlichkeit, die waren wichtig, dass die Energie geblieben ist. Das Miteinander, das sich sehen, das einfach mal freundlich sein.
Ja, das geht ja hin und her sozusagen. Das ist ja wie so ein Circulus Viciosus. je besser du drauf bist, desto lieber kommen die Leute dich ja auch besuchen. Ich habe das dann früher, irgendwann als ich entlassen wurde, das erste Mal, habe ich das auf Instagram gepostet, weil ich meinen Hundefutterkunden sozusagen auch mal irgendwie sagen musste, wo ich eigentlich abgeblieben bin die ganze Zeit. Und das Foto ist, das hat eine Freundin von mir, die mich abgeholt hat, die hat das gemacht und da stehe ich. Ich war unfassbar dünn. Ich habe 54 Kilo gewogen. Und ich bin 1,80 und ich wiege jetzt 65 oder 66 und ich bin immer noch dünn. Also das war nicht hübsch. Und ich habe eine Hose, eine Jeans, die war vor dem Krankenhaus, saß die, das war eine Skinny Fit. Und jetzt war die weit. Aber ich stehe da in diesem Aufzug und ich habe eine Maske auf, weil das musste ich. Aber die Augen sind immer noch extrem gut gelaunt. Und der Punkt ist, ich habe die ganze Zeit das dann immer wieder kundgegeben, sozusagen, wie es mir so geht, und war immer gut gelaunt eigentlich, weil ich gut gelaunt war, weil ich, verdammt nochmal, ich habe einen Gehirntumor überstanden. Ich kann mir alles erlauben. Mir kann überhaupt nichts mehr passieren. Wirklich nicht. Und deswegen ist mir auch, das ist ganz gut, es wird einem viel anderer Ärger, wird einem wurscht. Ich gehe da nicht mehr drauf ein, wenn sich Leute aufregen auf der Autobahn, wie ich fahre oder nicht, ist mir echt egal, ist völlig wurscht. Wenn Leute mich anschreien, weil ich, es gibt ja so Leute, die selber Stress haben und man steht irgendwie falsch und dann kommt der Fahrradfahrer und möchte, dass man stirbt, sozusagen, ist mir echt egal. Im Gegenteil, ich mache mich eigentlich jetzt noch breiter, damit er absteigen muss.
Das heißt, wenn wir so ein bisschen das Leben vor der Erkrankung beleuchten und jetzt, du hast eingangs gesagt, mein Leben ist voll, es ist genauso wie vorher, aber es ist noch... Wie würdest du es nennen? Es ist noch mehr bei dir? Du achtest noch mehr darauf, was du wirklich brauchst?
Also ich habe, das muss ich sagen, ich habe anschließend, ich habe das Buch dann ja geschrieben, weil ich ja ein Schreiber bin, ist das natürlich meine Art aufzuarbeiten. Aber ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich dann zum Beispiel eine Hypnotherapie gemacht, weil ich musste da an ein paar Sachen ran. Und ich habe einfach keine Zeit gehabt für eine Gesprächstherapie, weil das wissen wir beide auch. Dann rede ich 9 Jahre, bis ich endlich an meinem Unterbewusstsein angekommen bin. Und wenn es ein schlechter Therapeut ist, rede ich 18 Jahre und merke es nicht. Und so viel Lebenszeit habe ich nicht mehr übrig. Und eine Hypnotherapie geht halt echt schnell, wenn das ein guter Typ
ist. Das ist super. Ich bin auch Hypnotherapeutin.
Ja, und das hat mir wahnsinnig gut geholfen. Das war unglaublich, was da auf mich zugekommen ist. Also auch so, wie soll ich das sagen? Ich würde mal sagen, ich bin noch klarer. Ich gehe noch schneller einen Schritt zurück und guck's mir aus der Ferne an. Und ich lasse mich tatsächlich nicht mehr so leicht stressen. Also ich bin immer noch, mein Freund würde sagen, wie hochgekochte Milch. Aber das ist halt auch mein Charakter. Aber ich bin nicht mehr so, also wenn ich eine Deadline habe und ich weiß jetzt schon, dass ich die nicht hundertprozentig einhalten kann, dann ist mir das wurscht. Mir ist es wichtiger, ich mache ein richtig gutes Buch, als dass das am 14. April abgegeben werden muss. Das wird mein Verleger jetzt nicht gerne hören, aber ich habe ein bisschen noch besser gelernt, wirklich abzuschätzen, was für mich wirklich wichtig ist. Beziehungsweise ich erinnere mich schneller daran, sagen wir mal so. Wie alle Leute falle ich in Reflexe. Ich habe meine Rituale und auch meine Stressrituale, aber ich bin schneller dabei, sofort, also wirklich den Fuß in die Tür zu stellen, wenn das irgendwie Sinn macht.
Ja, und dann umzuschalten und neue Muster zu leben, die dir einfach besser tun. Ja, und das ist ja, glaube ich, mit das Schwierigste im Leben zu lernen, ne? Diese Automatismen zu verlassen und neue, für dich gesündere Verhaltensmuster aufzubauen. Ja.
Also ich meine, das geht ja nicht nur Leuten so, die irgendeine Krankheit haben sozusagen, sondern das ist einfach, das ist im Grunde genommen, ist das unsere Aufgabe in unserem Leben, ist ein besserer Mensch zu werden. Und das ist bei manchen muss halt, ich meine, ist ja auch interessant, ich bin so eine Kopfperson und ausgerechnet mein Gehirn wurde zur schwächsten Stelle. Das passiert ja nicht aus Versehen. Also ich bin nicht so esoterisch, dass ich, da, also ne, es stand, irgendjemand stand plötzlich bei mir im Krankenhaus und sagte, hast du eigentlich mal überlegt, woran das liegt? Und ich so, hä? Und dann dann hat die gesagt, naja, sowas passiert ja nicht einfach nur so. Naja, also ich habe nie geraucht, ich habe nie Drogen genommen, ich trinke keinen Alkohol. Und trotzdem hat irgendeine Zelle beschlossen, sie macht nicht mehr mit. Und wie gesagt, vielleicht war es ja, wenn wir das so denken wollen, würde ich sagen, ich finde es, mir geht es zu weit zu sagen, also jemand, der Brustkrebs kriegt, ist nicht in touch mit seiner weiblichen Seite. Das finde ich eine Unverschämtheit, sowas. Aber man kann sich ja trotzdem mal fragen, warum mein Hirn, nicht mein Magen hat beschlossen, er macht da nicht mehr mit bei der Snickers- und Kinderschokoladendiät, die ich ihm verabreiche, sondern mein Gehirn, was ständig gefordert ist, hat gesagt, ehrlich, ich brauche jetzt mal Pause 2 Jahre, wenn es geht. Habe ich nicht erlaubt, aber...
Und das war schon was, mit dem du dich dann beschäftigt hast und wo du gesagt hast, ja, vielleicht ist das ein Thema, was ich nochmal überdenken sollte.
Ich habe einfach gedacht, vielleicht muss ich dann für mein Gehirn was tun. Und deswegen habe ich dann, wie gesagt, angefangen, dass ich habe 7 Sessions gehabt mit Hypnotherapie und es hat extrem viel gebracht. Da sind Sachen aufgekommen, da war ich 2. Also es war völlig absurd, was mir da begegnet ist. Und auch gar nicht grauenvolles Zeug. Das waren so, zum Teil waren das so Sachen, die ich dann einfach nur so als interessante Anekdote geparkt habe oder wo ich dann dachte, aha, dann war das so eine Art Mini-Trauma oder ein Schreck, den ich hatte, als ich 2 Jahre alt war. Also das führt jetzt vielleicht zu weit, aber ich habe meine Mutter plötzlich dann angerufen und habe gesagt, sag mal, hatten wir mal in unserem Umfeld eine Frau in rosa Kittel mit ganz dickem Oberarm und einem weißen Beehive mit einem Besen? Und meine Mutter sagte so, ja, aber das kannst du nicht wissen. Und dann habe ich gesagt, wieso? Es war eine Hausmeisterin in Berlin, da war ich 1,5. Die hat mir mit dem Besen gedroht. Es ist jetzt nicht so, als hätte ich das jetzt mein Leben lang als schwere Belastung durch die Gegend geschleppt. Aber offensichtlich habe ich mich erschreckt.
Genau. Und also ja, das wäre jetzt ein neues Thema für eine neue Folge. Aber genau die Dinge, die in der Kindheit passieren und die uns verletzen, die sind im Unbewussten gespeichert. Und die haben manchmal eine enorme Auswirkung darauf, wie wir heute leben. Okay, wollen wir die letzte Stunde reflektieren. Welche Überschrift würdest du dieser Reise, wo du uns heute so ein bisschen mitgenommen hast, geben?
Immer noch, es ist, wie es ist.
Es ist, wie es ist, ja. Und das beinhaltet die ganzen Säulen der Akzeptanz, die du so schön beschrieben hast. Es ist die Akzeptanz, es ist das nach Lösungen suchen. Es ist aber auch, ja, sich auch mal auf andere verlassen dürfen, auf das Netzwerk zählen, die dir dann die Bio-Pizza gebracht haben. Es ist das immer weitermachen.
Wie gesagt, so einfach aufgeben ist keine Option. Beziehungsweise, also nicht für mich. Ich würde es, wenn jemand wirklich aufgeben möchte und einen guten Grund hat, würde ich das auch zulassen, wenn du weißt, was ich sagen will. Aber es ist eben, ein Problem ist nur ein Problem. Ein Problem kann man immer lösen. Und wenn es der Tod ist, der das löst, dann ist das auch eine Lösung. Und wenn ich, um das jetzt blöd zu sagen, wenn ich einen Hund habe, der in dieser Gruppe nicht klarkommt, dann muss ich für ihn ein neues Zuhause finden. Das ist die Lösung. Aber ich muss nicht mich festhaken auf dem Problem, weil es ist ja nur ein Problem. Und wenn man das entschärft mit diesem, ein Problem ist nur ein Problem, wenn man das entschärft, dann kann man damit auch besser umgehen. Das Problem ist ja, dass wir dazu neigen, darauf festzuhaken. Also das heißt, eine Mutter hat ein Schreikind und dann glaubt sie in dem Moment wirklich, dass das so bleibt. Das ist ja Quatsch. Spätestens wenn der 14 ist, hört er auf zu heulen nachts. Aber in dem Kopf, in dem Moment, das geht nicht mehr weg, das Problem. Das ist dasselbe, wenn Leute einen pubertären Hund haben, der, ich weiß nicht, was das Sofa auseinandernimmt. Ich verspreche, das hört auf, das bleibt so nicht. Und ich kenne mich wirklich aus mit Hunden.
Und diese Gelassenheit, die du da mitbringst, weil du das schon so oft erlebt hast, die gibt dir, glaube ich, auch so würde ich so ein bisschen für mich interpretieren, die Energie zurück, ne? Weil der Fokus sich verändern kann, weil du eben sagst, es wird eine Veränderung kommen und ich muss mich da nicht festklammern, ich muss es nicht festhalten. Das kann man sich ja auch wirklich bildlich vorstellen, wenn man an etwas festhält, das dann auch die gesamte Energie und Aufmerksamkeit daran gebündelt ist. Aber du lässt los.
Dann bin ich todmüde und ich weiß gar nicht warum. Genau.
Genau. Und du hast uns wirklich gezeigt, was es bedeutet, loszulassen, selbstbestimmt dahin zu gucken, wo du hingucken möchtest. Und das muss nicht immer nur das Schöne in der Welt sein. Das kann auch das Grausame sein. Das gehört dazu, weil es dir die Möglichkeit gibt und dich immer wieder daran erinnert, dass die Wolke wieder weggeht und danach die Sonne kommt.
Es ist nur Wetter.
Es ist nur Wetter. Danke, dass du uns mitgenommen hast, dass du uns hast einblicken lassen in diese wahnsinnig intensive Zeit. Ich will es gar nicht werten, ich will gar nicht in gut oder schlecht mit reingeben.
Eigentlich war es ein Glücksfall.
Es war ein Glücksfall für dich, weil du heute nochmal dich so neu kennengelernt hast.
Nein, weil so viel passiert ist und weil ich einfach gemerkt habe, auch in meinem Umfeld, ich habe gemerkt, wie wahnsinnig ich geliebt werde. Das wusste ich vorher gar nicht so genau. Es sind Leute auf mich zugekommen, mit denen war ich das letzte Mal mit 17 im Kontakt im Heinrich-von-Gagern-Gymnasium in Frankfurt. Das sind, jeder einzelne Ex-Freund ist wieder aufgetaucht. Jeder. An deren Stelle hätte ich das nicht gemacht. Ich war keinen einzigen Tag alleine anschließend. Hier sind Freunde eingezogen, damit für mich gesorgt ist, weil das Gesundheitssystem, was wir haben, ist zwar super, aber so hundertprozentig klappen bestimmte Sachen nicht. Und das ist halt so. Und ich hatte nicht sofort jemanden, der hier für mich kochen können. Ich konnte es nicht alleine und so weiter. Und das heißt auch, das war wahnsinnig, wahnsinnig nützlich einfach. Also für sozusagen das Wellbeing. Ich würde immer allen Leuten sagen, wenn die so eine Krankheit haben, sofort eine Ferienwohnung an der Nordsee mieten und damit sie raus können zum Beispiel. In Schwabing in einer Zwei-Zimmer-Wohnung haut das nicht hin, wo man nur zwischen Bett und Sofa shuttelt.
Da braucht es die Natur und die frische Luft. Wo können wir dich denn finden, wenn wir noch mehr von dir erfahren wollen? Du hast ein Buch geschrieben, aber du bist auch auf Instagram aktiv.
Ich bin auf Instagram aktiv, aber ich rede nicht mehr so viel über diese Krankheit sozusagen. Aber das Buch ist, glaube ich, das ist sehr gut gelaunt tatsächlich. Das heißt Weiter und, glaube ich, fasst ziemlich gut zusammen, was da passiert ist und auch, wie ich dem begegnet bin sozusagen, weil ich bin ja doch relativ spöttisch, also ich mache mich auch sehr leicht, sehr lustig und das war natürlich, die ganze Geschichte, sagst du ja selber, war so absurd, da konnte man sich nur wundern, da so kann man mich so finden, also würde ich mal sagen.
Wir verlinken das auf jeden Fall nochmal in den Shownotes und ich sag nochmal danke, Katharina, danke, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Und auch danke an euch da draußen, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast gerne und lasst uns eine Bewertung da. Und wenn euch auch irgendwas einfällt, was ihr kommentieren wollt, was ihr fragen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir freuen uns immer, wenn wir noch besser verstehen, was euch interessiert und was ihr euch auch noch wünscht. Bis zum nächsten Mal.